Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Kurz eine Ansage, falls ich es noch nicht in einer vorherigen Folge erwähnt habe. Wenn ihr das Heime Kabinett kennt, ein Podcast von dem Buddler, der auch das Podcast Angegraben hostet, der war auch bei mir bei Geschichte der Deutschen schon für die Interviews für 95 Thesen von Martin Luther und für die Himmelscheibe von Nebra auch dabei hier. Und ich habe jetzt seine Show, Das Geheime Kabinett, auf Englisch übersetzt, also The Secret Cabinet, und habe jetzt schon die ersten paar Folgen übersetzt und sind jetzt auch schon veröffentlicht. Also ich weiß nicht, warum ich euch das jetzt erzähle, aber wenn ihr Das Geheime Kabinett auf Englisch hören wollt, von mir übersetzt, dann gibt es das bei secret-cabinet.com. Ja, gut, aber es gibt natürlich auch auf Deutsch Das Geheime Kabinett. Aber jetzt machen wir jetzt weiter mit chronologischen Reihenfolge oder Miniserien. Und zwar letztes Mal haben wir über die Kelten gesprochen, weil ja die Grenzen zwischen Keltisch und Germanisch ja doch ziemlich durchschwommen sind und nicht klar sind. Und Kelten sind eben auch ein wichtiges Teil der Geschichte der Deutschen. Aber jetzt geht es weiter mit Römer und germanischen Stämmen, also wirklich germanischen Stämme. Die Römer und Germanen hatten ja immer mehr und mehr Kontakt miteinander, sage ich mal. Und die Germanen zogen immer weiter Richtung Römisches Reich. Und so bis zum Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus begannen wirklich einzelne germanische Stämme wirklich so an die römischen Grenzen vorzudringen. Und eines dieser Stämme, die Cimbri, waren wahrscheinlich ursprünglich von Jütland, also im modernen Dänemark. Und also zumindest Tacitus und Strabo nach, also was ja nicht immer so sicher ist genau, aber auf jeden Fall wanderten sie also Richtung Süden und bekämpften und kamen in Kontakt mit und bekämpften dann gleich erstmal die Boier. Und das Wort Boier, also daher haben wir vielleicht die Wörter Böhmen und Bayern, also wahrscheinlich oder kann sein, möglicherweise. Und dann, was heutzutage Österreich ist, was damals Noricum war, was damals eigentlich ein keltisches Königreich war, was dann 50 Jahre später ein Teil von dem Römischen Reiches wurde. Und es war im Noricum war der Heimat von den Taurisci, das ist die also sowas, die mit gallischen Stämmen eher verwandt waren. Und eben das Wichtige jetzt an dieser Geschichte ist, dass die Taurisci, also in Noricum, auch eben römische Verbündete waren. Und als die Cimbri dann durch das Land zogen, gingen die Römer, um die Taurisci dann zu helfen. Und dann landen wir jetzt auch bei der Schlacht von Noreia in 112 vor Christus. Und dort wurden die Römer erstmal besiegt von den Cimbri, und zwar ziemlich stark. Und zwar wurden die Römer im letzten Augenblick oder im letzten Moment von einem Sturm gerettet. Sie wären sonst wahrscheinlich ganz, also die ganze Armee wäre dann wahrscheinlich ganz vernichtet. Und irgendwann kamen auch die Teutonen hinzu. Auf der römischen Seite haben wir Gnaeus Papirius Carbo. Er war der römische Konsul und führte die Kräfte aus Norditalien. Und die Cimbri und Teutonen waren also keine Idioten und haben schon mal von diesen mächtigen Römern gehört. Und deswegen, als Carbo ihnen dann befahl, Rom zu verlassen, gehorchten die Cimbri erstmal und kehrten um. Und Carbo sandte so Führer mit ihnen mit, um sicherzustellen, dass sie es bis zur Grenze schaffen. Und aber in Wirklichkeit leiteten diese Führer so in in einer Hinterhalt, wo dann die Römer auf die Cimbri warteten. Aber die Cimbri haben irgendwie davon was erfahren, aber die Cimbri haben irgendwie davon was mitbekommen und haben beschlossen, die Verräter selber zu verraten und haben dann eben umgekehrt auf die Römer gewartet. Und wie gesagt, eben weil die Cimbri das wirklich alles wussten und planen könnten und so, haben sie die römische Armee fast komplett vernichtet. Also wenn jetzt nicht dieser Sturm wäre, also wären die römischen Legionen komplett weg. Rom begann dann, also die Stadt selber, Rom begann sich vorzubereiten auf den kommenden Angriff von den Cimbri, der aber dann nie kam. Und zwar die Cimbri gingen Richtung Westen, also Richtung Gallien erstmal. Und dann 105 vor Christus haben wir die Schlacht von Aurisio, dann in Gallien oder in Südfrankreich, so Norditalien, so an der Grenze. Und die Cimbri, also auch in Deutsch eigentlich Kimbern genannt. Cimbri ist eher lateinisch und ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Also die Kimbern und die Teutonen, wo sie dann wieder gegen die Römer gesiegt haben. Und es gab auch ein paar andere Siege gegen Rom, also 109 vor Christus. Drangen sie dann Richtung Südgallien, also da gab es schon eine römische Niederlage unter dem Konsul Marcus Junius Silanus. Und dann wieder 107 vor Christus, Lucius Cassius Longinus, wo er in der Schlacht von sogar getötet wurde. In dieser Schlacht waren dann auch die helvetischen Tigoriner beteiligt. Und zwar waren die unter dem Kommando von Divico und Divico lebte weiter und wurde berühmt in die Kämpfe gegen Caesar in 58 vor Christus. Und ist jetzt in der Schweiz bekannt natürlich. Vielleicht kommen wir auf ihn zurück, wenn ich mich daran erinnere. Auf jeden Fall kommen wir dann 2 Jahre später zu 105 vor Christus, also diese Schlacht von Aurausio. Und zwar fand sie am 6. Oktober 105 vor Christus statt. Und wahrscheinlich heute in Orange, in Vaucluse, also und am Fluss Rhône. Und da haben wir den germanischen König Beorix, also der Kimbrer, und mit ihren Alliierten die Teutonen. Und dann haben wir 2 römische Heere oder Legionen auf der anderen Seite. Und zwar unter Caepo und Mallius Maximus. Aber ein Problem hatten die Römer von Anfang an. Und zwar konnten sich Caepo und Maximus sich überhaupt nicht ausstehen. Sie hassten sich gegenseitig. Und Maximus hatte eigentlich nicht sehr viele Erfahrungen, aber hatte einen höheren Rang als Caepio. Caepio hatte mehr Erfahrung, aber weigerte sich, Befehle von Maximus zu nehmen oder zu folgen, weil er eben keine Erfahrung hatte. Sie hatten immerhin insgesamt 120.000 Truppen, also 80.000 Legionäre und dann weitere 40.000 Hilfstruppen und Kavallerie und so und also auch Verbündete und Kelten und andere germanische und Stämme und so. Und als die Römer dann ankamen, sandten sie erstmal eine kleine Gruppe voraus und die traf dann eine andere kleine Gruppe von Kimbrer. Und die römische Gruppe wurde total überfordert. Der Leiter dieser Gruppe war ein gewisser Aurelius Scaurus und er wurde gefangen genommen und vor Beorix gebracht. Aber Scaurus war nicht irgendwie gedemütigt, also er war ziemlich arrogant, will ich mal sagen, und hat Beorix gewarnt, dass die römischen Truppen gleich kommen werden und ihn zerstören würden und so. Und das hat den Beorix ein bisschen geärgert, also immerhin war das ein Gefangener und das war doch ein Besiegter und so. Und deswegen hatte er Scaurus so an einem Korb, so einen riesengroßen Korb stecken lassen und ihn dann langsam lebendig gebraten. Aber zurück zu den römischen Lagern. Aber es gab eigentlich kein römischer Lager, es gab römische Lager, weil nämlich Maximus und Caepo sich ja gegenseitig hassten. Deswegen stellten sie erstmal ihre Lager auf gegenüberliegenden Seiten von dem Flusses auf. Schließlich gelang es Maximus, Caepo zu überreden, dass er wenigstens den sein Lager auf den gleicher Seite von der Fluss aufrichten sollte. Und Kaipo hat es dann auch gemacht, aber immer noch auseinander, also immer noch nicht in einem Lager, aber immer noch zwei Lager voneinander auseinander. Und das Lager von Kaipo war jetzt näher an die Kimba. Und hier wird es jetzt wirklich blöd, sage ich mal, weil Boerix konnten die Lager sehen und 120.000 Truppen sind wirklich eine ziemlich große Menge. Und deswegen dachte sich Boerix, vielleicht verhandelt er besser mit Maximus, doch. Und aber Capo war ja näher am Lager von den Kimber, aber Capo hat irgendwie davon mitbekommen und sah seine Chance auf Ruhm irgendwie schwinden. Und er wollte ja bloß so einen Triumph in Rom und so. Und deswegen, ja, was soll denn ein Prokonsul so tun? Und deswegen griff er einfach ganz einseitig an, und zwar so schnell wie möglich, um sicherzustellen, dass sie keinen Frieden oder so aushandeln ko konnten. Aber weil Kepo so gehetzt hat, war das eigentlich kein Problem für Boerix, ihn leicht zu besiegen. Und Kaipo hatte in seiner Eile nicht einmal irgendwie sein Lager verteidigt oder sonst irgendwas oder überhaupt irgendwas vorbereitet für die Schlacht. Er ist einfach drauf los und Boerix hat ihn erstmal besiegt und plünderte dann auch gleich das Lager dazu. Also Kaipo gelang es die Flucht, aber seine Kräfte, also seine Legionen, waren total vernichtet. Und Boerix hatte gerade so viel Schwung in seiner Plünderungen, dass er gerade beschloss, einfach weiterzumachen. Und dann marschierte er gleich zu Maximus' Lager weiter. Maximus' Legionäre haben gleich zugesehen, mehr oder weniger, wie Boerix das Lager von Kaipo zerstört und vernichtet hat. Deswegen wollten sie eigentlich gleich zurückziehen. Aber ihr Rücken war zum Fluss und deswegen konnten sie das nicht. Und die Opferzahlen sind natürlich ungenau. Es wird so zwischen 80.000 und 112.000 Tote oder Opfer geschätzt. Und insgesamt hatten wir ja bloß 120.000. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir vielleicht 8.000 Überlebende. Dieser Verlust war genug, dass Rom wirklich ein paar Gesetze und so geändert hat. Und zwar erstens, dass sie ein Konsul, der schon mal Konsul war, wieder Konsul sein konnte. Weil eben sie hatten einen Konsul in der Vergangenheit, der gut Rom verteidigt hat und die wollten ihn eben als Konsul wieder haben. Denn der Terror Zimbricus war in aller Munde, also der Horror von den Kimber. Und alle dachten wieder natürlich, dass sie jetzt weiter nach Rom marschieren würden. Aber das taten die Kimber dann wieder nicht. Sie marschierten weiter Richtung Süden, und zwar auf die Iberische Halbinsel und mit ihren Verbündeten, die Teutonen. Aber jetzt weitere Verbündete, auch die Ambronen und die Tigoriner, also zwei weitere Stämme, und plünderten dann weiterhin nach Herzenslust für weitere 2 Jahre oder ein Jahr oder zwei, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in 102 vor Christus wollten sie dann doch ein Stückchen Rom. Und zwar gingen die Teutonen und Ambronen so mehr oder weniger an der Küste entlang, also dann wieder Richtung Frankreich und dann so in Italien runter. Und die anderen zwei Stämme, also die Kimber und Tigoriner, gingen erstmal Richtung Norden und wollten dann vom Norden aus südlich die Alpen überqueren und dann Richtung südlich in Italien rein. Aber jetzt haben es die Römer endlich gepackt und haben also erstmal große Reformen in der Armee durchgeführt. Und das ist eigentlich ziemlich wichtig für die Geschichte von Rom, weil die römische Legion sich doch sehr geändert haben, also die Taktik und wie sie gekämpft haben und alles. Aber es gibt im Englischen auch einen History of Rome Podcast und wenn ihr es genau wissen wollt, ist es die Folge 31b, wo er dann genau über den Konsul Marius erklärt, welche Reformen er durchführt und was er alles macht. Es ist ziemlich interessant und im Endeffekt hat es die Armeen effektiver gemacht. Aber ein anderes Podcast redet schon darüber und also deswegen mache ich es nicht nochmal und will mich lieber auf die Geschichte der Deutschen konzentrieren. Und zwar hatten die Römer unter Marius jetzt wieder so Germanen oder Kelten als Köder genommen und vorausgeschickt und hatten dann so einen Hinterhalt geplant. Also die Römer hatten dann so auf die Kimber gewartet und es gelang auch dieses Mal. Diesmal war es ein Massaker andersrum und zwar haben die Römer gesiegt. Es waren 90.000 Teutonen wurden geschlachtet und 20.000 einschließlich der König Teutobod wurde gefangen genommen. Und auch die Ambronen. Und das ist mehr oder weniger das Ende von diesen beiden Stämmen. Nach dem überlebenden Paar so als Sklaven und kommen und kämpfen auch als Sklaven so 50 Jahre später oder keine Ahnung, 20 Jahre später. Aber es gibt auch Überreste von Kimber noch so in Dänemark, hier und da oder im Norden von Deutschland oder Belgien. Und ich komme daraufhin zurück. Aber nach dieser Schlacht, also die Kimber, die nach Süden zogen, gab es nicht mehr. Und die Teutonen auch nicht. Plutarch erwähnt was Interessantes, sage ich mal. Und zwar, dass die Ambronen so als Kampfschrei während der Schlacht so Ambronen geschrien haben, als Schlachtruf, sage ich mal. Und die Ligurer, die ligurischen Truppen, die für die Römer kämpften, hörten diesen Ruf und das war identisch wie der alte Namen für ihren eigenen Land, die Ligurier also selber verwendet haben. Und deswegen fingen sie dann auch an, Ambronen zu rufen. Ja gut, also komische kleine Geschichte hier, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein Massaker und Frauen und Kinder kamen um. Manche wollten, haben sich selber umgebracht, als dass sie irgendwie zu den Römern rübergingen. Nach dem Sieg ging Marius dann Richtung Osten und so in den Süden von den Alpen entlang und musste dann eigentlich bloß warten, bis die Kimber durch den Pass irgendwie auftauchen auf der italienischen Seite. Und das geschah dann auch. Und da haben wir die Schlacht von Vercellae. Und zwar war das 101 vor Christus. Hier wurden die Kimber jetzt eigentlich praktisch ausgerottet. Wir haben also den Römern nach jetzt 140.000 Tote und 60.000 Gefangene. Die Nummern hören sich übertrieben an. Keine Ahnung. Also unter den Gefangenen waren dann auch viele Frauen und Kinder. Also die Männer wurden dann umgebracht und wie gesagt, wurden dann überlebten dann ein paar Generationen als Sklaven. Ein paar von denen haben sogar den dritten Sklavenkrieg gekämpft, vielleicht. Und es ist auch nicht genau bekannt, es gibt da ein paar Theorien, wo genau diese Schlacht stattfand. Also irgendwo in Norditalien, klar, aber man ist sich da nicht genau sicher. Und das war natürlich auch, also war es das Ende der Kimber und diese große Drohung an Rom war, haben die Römer dann natürlich auch viele Geschichten daraus gemacht und es so zur Legende gemacht. Also es wurde dann von Plutarch beschrieben und so ein paar Generationen später. Eine Geschichte geht darum, dass Marius sein letztes Opfer an die Götter machte vor der Schlacht und diese die Hände in den Himmel hob und schwur 100 Tiere als Opfer zu schlachten, sollte er Sieger sein. Und die Römer haben zuerst das Schlachtfeld betreten und weil sie sich die Stelle so aussuchen konnten, haben sie sich erstmal so gegen die Sonne oder gegenüber von der Sonne gestellt, dass die Sonne sich so abgespiegelt hat und die Kimber geblendet hat. Und Plutarch nach haben dann die Kimber gedacht, dass der Himmel sei in Brand oder sowas in der Richtung. Aber Beurix und die Adligen machten einen letzten Stand und wurden alle getötet. Wie gesagt, die Römer haben gewonnen und das war mehr oder weniger das Ende der Kimber. Und das war so erstmals die letzten Pläne für germanischen Stämme in das Römische Reich einzumarschieren. Und natürlich hatten diese Kämpfe auch große Auswirkungen an Rom und ist auch, wie gesagt, sehr wichtig für die Geschichte von Rom, weil bloß so 50, 60 Jahre später haben wir dann schon Julius Caesar. Und das heißt, hier haben wir jetzt erstmal Marius und Sulla und einen Bürgerkrieg und war das erste Mal, wo ein siegreicher General wirklich offen den Senat widersetzt hat und also setzte so die Szene für Julius Caesar dann später. Und das kommt dann wahrscheinlich nächste Folge oder übernächste Folge. Aber es ist einfach wichtig, dass also diese Kimberkriege sind wichtig, auch nicht bloß für die Geschichte von den Deutschen, die deutschen Stämme, aber auch eben für die Geschichte von Rom. Und die Kimber wurden ab und zu hier und dort erwähnt. Also wie gesagt, in Belgien gab es einen Stamm, in Norddeutschland, in Dänemark gibt es welche, die meinen, sie wären abstammig von Kimber. Und die könnten sein. Und dann gibt es auch andere, das sind eher so in den Alpen, in Norditalien eher, deutsch sprechende. Und Historiker, also Linguisten und so, sagen, wir schätzen eher, dass sie von dem 11. oder 12. Jahrhundert, also im Mittelalter, vom Deutschland zogen und nicht irgendwie aus der Antike von den Kimbern oder Teutonen oder so stammen. Aber es ist trotzdem interessant, dass es solche Geschichten gibt. Genetisch gesehen gibt es viele keltische Genen oder sage ich mal so in den Alpen, aber germanischen, also so eine Verbindung zwischen Dänemark und Norditalien, weniger aus dieser Zeit, also vielleicht später, aber und vielleicht aus Deutschland vom Mittelalter her, aber weniger von der Antike, von den Kimbern oder Teutonen oder so. Aber im Himmerland in Dänemark zum Beispiel, meinen Sie, dass sie die Erben von den Kimbern seien, und das könnte sein, weil die Kimber könnten aus dieser Region stammen, dass sie irgendwie verwandt waren. Aber es sind eben nicht die Kimber, die Richtung Süden zogen, sondern das sind einfach die, die geblieben sind. Es gibt in der Region auch Romane über die Kimber und also das ist so eine andere Legende und so. 1709 zum Beispiel ging Frederik IV. Von Dänemark ging zu Besuch in die Alpen irgendwo und er wurde dort als König begrüßt, einfach wegen dieser Kimber-Verbindung, obwohl sie eigentlich keine Verbindung bestand. Strabo beschreibt auch ein bisschen über die Kultur und Religion und so von den Kimbern. Und er beschreibt, eins, was ich interessant war, dass er beschrieb so eine Klasse von Frauen, so meist älter, die die Expeditionen begleitet haben. Und Strabo hat sie dann die Priesterinnen genannt. Und sie waren eher älter, also grauhaarig, weiß gekleidet, mit langen Umhängen, gegürtelt mit Gürtel aus Bronze, barfuß, bewaffnet mit Schwert und so. Es gab so ein Ritual, so sie würden gekrönt vor einer Schlacht oder gekränzt und haben so ein Ritual drumherum gemacht. Weil es ja auch von Strabo kommt, hat er die Kimbri auch als, oder die Kimber als wilde Krieger beschrieben, was wir ja auch schon gesehen haben, also als wir über die Kelten gesprochen haben und so. Also diese Priesterinnen waren sehr wild und die Kimber haben dann immer schlimme Sachen mit den Gefangenen gemacht und Opfer und alles Mögliche hat Strabo beschrieben. Und was jetzt auch interessant ist, ist, weil wir jetzt um 100 vor Christus reden, ist es jetzt nicht genau klar, ob sie jetzt wirklich überhaupt Germanen waren. Also wenn sie von Dänemark kommen, dann waren es von Jutland, dann waren es Germanen, klar, aber es ist eben nicht klar, ob sie wirklich von dort kamen, weil sie tauchten einfach an der Grenze auf in Frankreich oder in Norditalien irgendwo oder in Österreich. Und es ist eben nicht sicher, ob es wirklich Kelten oder Römer waren, denn viele von den Namen, sogar Beorix und so, kommen eigentlich aus dem Keltischen und auch andere Namen, die erwähnt werden. Und auch wie sie die Nordsee genannt haben, die haben es irgendwas anderes genannt und der Name kommt auch irgendwie aus dem Keltischen. Das heißt, es gibt da schon Zweifel, ob es wirklich Germanen waren. Aber ehrlich gesagt, also wie ich schon erklärt habe in der letzten Miniserie über die Kelten, ist sowas wie die Kelten gab es nicht. Also es gab so Gallier und so und also von der Sprache aus gesehen gab es also es gab eine keltische Sprachen schon und germanische Sprachen. Das ist der Unterschied. Aber genetisch gesehen ist es eine ganz verschwommene Grenze und es kann sein, dass entweder keltische Namen einfach populär waren und es waren ja auch kleine Unterschiede, also es waren wirklich nicht, waren nicht eins zu eins keltische Namen, sondern waren leicht verändert auch. Vielleicht haben sie einfach gut geklungen für die Germanischen oder vielleicht gab es da so eine Mischung oder es war, also vielleicht sprachen sie so eine Mischung zwischen den beiden. Es ist einfach schwer zu sagen und weil sie ja auch jahrelang mit Teutonen verbunden und gereist, zusammengereist haben und so, wo waren wirklich die Unterschiede zwischen Kimber und Teutonen und so weiter? Also, das werden wir jetzt sehr oft sehen, dass sich Stämme verändern und aussterben oder den Namen wechseln. Das sehen wir dann gleich in ein paar Folgen, dass ein Stamm plötzlich vier andere Stämme wird mit anderen Namen und so. Aber in diesem Fall, weil es vor Julius Caesar war, Julius Caesar hat dann noch einmal den Unterschied betont zwischen Gallier und Germanen. Für ihn war die Grenze der Rhein und im Westen sprach man gallische Sprachen und im Osten sprach man germanische Sprachen. Punkt. Und das war eher politisch gesehen, weil, vielleicht komme ich darauf nochmal zurück in der nächsten Folge, wenn ich über Julius Caesar spreche, aber Julius Caesar wollte das gallische Bedrohung irgendwie. Julius Caesar wollte die gallische Bedrohung beenden und deswegen eben Gallien erobern und so. Und da gab es tausend politische Gründe dahinter. Und deswegen bezog er die Grenze am Rhein. Er dachte, okay, hier ist die Grenze, das ist alles schön. Wenn ich das hier erober, dann kann ich hier aufhören. Und er ist dann auch ein paar Mal über dem Rhein und so. Und darauf komme ich auch nochmal zurück. Aber da gab es erstmal für römische Historiker wirklich eine Grenze, zum ersten Mal unter Caesar, zwischen Kelten und Germanen. Und das werde ich nochmal betonen, aber deswegen war die keltische Miniserie war nicht sehr einfach, alles so auseinanderzuhalten. Oft waren Germanen darin bemischt und deswegen kommt es ja auch in Geschichte der Deutschen drin vor. Und ja, gut, das wollte ich jetzt nochmal betonen. Wir haben jetzt ein paar Generationen später. Tacitus hat darüber gesprochen und darauf komme ich auch nochmal zurück. Und Plutarch schrieb, dass die Kimber seien groß und hätten hellblaue Augen. Er meint, weil sie eben von so weit nördlich kommen, in der Nähe von dem nördlichen Ozean und so, deshalb seien sie so groß und hätten so blaue Augen. Er meint auch, dass die germanischen, also es war so ein germanisches Wort für Räuber, wäre auch Kimber oder Zimbri oder sowas, was auch ein interessanter Punkt ist. Also, nochmal. Falls euch interessiert, Secret Cabinet, Secret-Cabinet oder das geheime Kabinett auf Deutsch gibt es auch. Neue Show auf Englisch. Die deutsche Version hat schon über 30 Folgen, keine Ahnung. Aber gut, nächstes Mal geht's weiter. Wahrscheinlich gleich mit Julius Caesar. Muss ich noch genau gucken. Aber wahrscheinlich so 50 vor Christus oder so. Und auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit der Miniserie Germanen oder Deutsche und Römer. Und mal schauen, ob es jetzt 4, 5 oder 10 Folgen wird, keine Ahnung. Und dann mache ich wieder mit der chronologischen Reihenfolge, mache ich eine Pause und mache wieder ein paar Interviews oder keine Ahnung, ein paar andere Themen, die nicht sehr gut chronologisch passen. Und ja, gut, also bis zum nächsten Mal bei Geschichte der Deutschen. Danke fürs Zuhören.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.